jetzt. So, ich möchte noch einmal kurz für Bernhard beten und ja, wer mag und dazu Lust hat, kann dazu aufstehen. Himmlischer Vater, du lebst und du bist hier bei uns. Das ist deine feste Zusage. Und du hast Bernhard hier heute vor uns gestellt, dass er uns etwas von deinem Wort weitergeben möchte. Ich bitte dich, dass du jetzt auch bei ihm bist, dass du ihn erfüllst, dass du durch ihn leuchtest und dass du uns offene Ohren schenkst, dass das, was er sagt, nicht an uns vorbeigeht, sondern dass wir offene Ohren und offene Herzen haben, dass du dein Wort weitergeben willst für uns. Amen.
Als ich vor Wochen angefragt wurde, ob ich einmal predigen möchte, habe ich gerne Ja gesagt. Ich hatte es mir schließlich lange gewünscht. Aber die Freude hielt nicht lange. Es ergaben sich Schwierigkeiten beim Nachdenken über diese Tätigkeit und ich fing an zu zögern. Meine letzte Predigt hielt ich als evangelischer Diakon in der Justizvollzugsanstalt in Kislau. Ich erinnerte mich an den dortigen Gottesdienstablauf. Das war anders als hier. Es gab keinen Lobpreis. Vielleicht hat ein oder zwei mitgesungen für ein altes Kirchenlied. Vielleicht auch nicht. Eine Gottesdienstleitung gab es auch nicht. Manche mögen sogar nur aus Langeweile gekommen sein. Die meisten aber sicher nicht. Sie waren Suchende. Vielleicht, so tröstete ich mich, gibt's auch hier Suchende. Dann hätte ich ja schon mal einen Anknüpfungspunkt. Tja, und dann ist mir zugetragen worden, dass die Prediger hier doch auch schon viel Kritik haben einstecken müssen. Und ich gebe zu, ich habe auch zu den Kritikern gehört und habe da auch so je und dann hinterher gesagt, also wenn ich da 100 Punkte gebe, ich habe es ein bisschen aufgerundet, auf 80 bist gekommen. Na gut, so streng war ich dann auch wieder nicht. Aber ihr versteht, warum mir etwas bange geworden ist. Wenig Anknüpfungspunkte und dann Kritiker. Und dann habe ich noch weiter zurückgegraben in meiner Erinnerung. Als ich noch ziemlich jugendlich war, habe ich in meiner Heimatgemeinde öfters mal predigen dürfen. Ich komme aus pietistischem Hause. Das hat mich nicht gehindert, eine eigene Entscheidung für Jesus zu treffen. Und da musste eine Predigt 45 Minuten lang sein. Eine Predigt, die keine 45 Minuten hatte, war entweder nicht tiefgründig oder eben einfach zu kurz. Weil 45 Minuten braucht man, wenn man tiefgründig sein will. Das Wort Gottes erfordert 45 Minuten. Gut, mein Problem war, dass ich im Zuhörerraum damals auch manchmal saß und ich den Eindruck hatte, der Mann kriegt seine 45 Minuten voll. Aber da hat er Parallelen gesehen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Da hat irgendwelche Beispiele so lange breit getreten, dass ich schon früher verstanden hatte, um was es eigentlich geht. Aber die 45 Minuten waren voll. Kurz zusammengefasst, die Anknüpfungspunkte für die heutige Predigt waren minimal. Dann nahm ich einen völlig anderen Anlauf und fragte mich, wen darf ich heute auf keinen Fall enttäuschen? Da fiel mir der Jürgen ein, zum Beispiel als Mitglied der Gemeindeleitung. Jetzt hat diese Gemeindeleitung mir vertraut, mir dieses Mikrofon dahingestellt. Da darf ich die nicht enttäuschen. Die haben Kritik genug auf ihrem Rücken auszuhalten und jetzt steht der Bernhard an der Kanzel. Mein Gott, was haben sie uns jetzt schon wieder angetan? Gut, die zweite Partei, die ich nicht enttäuschen will, seid natürlich ihr. Wenn die Gemeinde nicht mehr kommt, weil die Predigt nicht geeignet ist, dann bleibt der Klingelbeutel leer. Die Reihen lichten sich, man stellt immer mehr Stühle ins Reservat da hinten und die Gemeinde wird immer schlanker. Also darf ich euch auch nicht enttäuschen. Die dritte Partei bin ich selber. Ich habe schon gesagt, man kann da so Punkte vergeben, bei gutem Willen auf 80 kommen. Jetzt darf ich mich selber auch nicht enttäuschen. Meine erste Predigt hier. Ich werde mein Bestes geben. Aber es gibt eine vierte Partei. den großen Chef im Himmel, will ich mal sagen. Ihm werde ich Rechenschaft abgeben müssen. Er steht ganz oben. Und da wird dann die Frage sein, ob das, was ich kann, ausgelebt wurde, oder ob ich mich versteckt habe, oder ob ich sonst irgendwo nicht greifbar war an seiner Sache. Ja, es geht um Gottes Wort heute. Ich bin ja auch gerade schon mal daraufhin hingewiesen worden. Es geht um Gottes Wort. Und ich habe euch gesagt, dass ich kritisiert habe. Da ist eine Schraube nicht fest, aber welche? Okay. So, zurück. Jetzt kommt eure Aufgabe. Meine habe ich euch dargestellt. Meine Aufgabe ist es, Gottes Wort zu sagen. Eure Aufgabe ist es, und die habt ihr ja wirklich. Ich habe ein Zitat von Martin Luther gefunden, die Überschrift zu einem kleinen Büchlein. Die lautet: Warum eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht, ich denke sogar die Verpflichtung habe, alle christliche Lehre zu beurteilen, Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen. Das ist eure Aufgabe. Ich weiß, dass das viel ist. Aber es ist und bleibt ein zutiefst evangelisches Anliegen, gute Kritik zu üben. Geht dieser Sache nochmal in aller Ruhe nach, weil gerade auch im Seminar gestern ich viel gehört habe, dass die Verantwortung von der Gemeinde ganz weggegeben wird zu dem, der eine spezielle Funktion hat, eine Führungsfunktion. Martin Luther hat es aber anders gesehen und ich glaube, er hat recht. Es ist auch meine Überzeugung, dass christliche Gemeinde die Aufgabe hat, Lehre zu beurteilen, Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen. Genug der Einleitung, es geht um einen kurzen Predigttext. Ich nehme ein Wort, welches uns durch den Evangelisten Matthäus überliefert ist. Dieser Matthäus übernimmt die Verantwortung dafür, dass es bei unserem Predigttext um ein Wort Jesu, dem Gottessohn, handelt. Es lautet, nicht erschrecken, es ist griechisch, Makarioi und so weiter. Erschreckt nicht, es ist großartig, diesen griechischen Text zu lesen. Und zwar, weil er keine Urtextvarianten hat. Wir müssen uns nie mit Textversionen rumschlagen. Ein Teil, der im gestrigen Seminar gefehlt hat. Unser Predigttext ist ganz klar. Manchmal ist das anders. Da muss entschieden werden, welcher Urtext der Urtext ist. Eine Gedankenakrobatik, eine Urteilungsproblematik, die wir gestern nicht gehabt haben im Seminar. Unser Predigttext gebietet dieses Nachdenken und Entscheiden dem Exegeten nicht. Wir haben einen eindeutigen Urtext, gut so. Was machen die Übersetzer daraus? Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gotteskinder heißen. Oder selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gotteskinder heißen. Die offensichtlich kleinen Übersetzungsdifferenzen können wir jetzt außer Acht lassen. Da sage ich später was dazu. Ein kleines Minütchen aber sollten wir darauf verwenden, dass Jesus, der Sohn Gottes, diese Worte gesagt hat. Matthäus ist unser Gebärsmann. Ja, dieser Jesus, dass der wahrer Mensch und wahrer Gott ist, ist christliche Grundüberzeugung. Sie wird im Bereich der Orthodoxie meist so dargestellt. Was bedeutet das? Die zwei Finger, die drei Finger, mehr oder weniger nahe. Die drei Finger weisen auf die Trinitätslehre hin. Und die zwei Finger sind nicht das Victory-Zeichen, sondern das Zeichen für Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. In diesem Handzeichen ist viel mehr Theologie insgesamt zu sehen als in diesem Fisch, der viel bekannter geworden ist. Der Fisch heißt ja auf Griechisch Ichthys, I, Jesus, Sch, Christus, T, Theos, Ü, Hyos, Sohn, Soter, Retter, Heiland. Das ist ein Glaubensbekenntnis, der Fisch. Aber das Handzeichen ist viel theologischer letztendlich und hat viel mehr philosophischen Aspekt auch. Zurück zum Text. Wenn wir an dieser Zwei-Naturen-Lehre bleiben mit Jesus, dann müssen wir uns entscheiden. Zwei Naturen, wahrer Mensch und wahrer Gott. Was machen wir mit diesem Jesus? Machen wir einen vorbildlichen Menschen daraus? Einen guten Menschen, einen Lehrer, ein Vorbild, da ist er immer noch Mensch. Ein Finger, wo ist der zweite? Wenn wir in ihm den wahren Gott sehen, dann hat er als Redner eine ganz andere Qualität. Die Theologie, ob Jesus ein Vorbild ist, ein guter Mensch oder wahrer Gott, oder beides, wird die Theologie ganz massiv beeinflussen und es fallen in diesem Nachdenken, wer soll Jesus für mich sein, ganz große, tiefe Vorentscheidungen. Als Vorbild, als Mensch kann man ihn ganz anders ertragen, wie als Gottessohn, der anspricht und sagt, da geht's lang. So viel ist klar. Wenn Jesus für mich Vorbild wäre, gut Mensch, das würde nicht ausreichen, dass ich ihm so viel Zeit schenke und hier stünde. An dieser Stelle mit dieser Zwei-Naturen-Lehre, auch mit der Trinitätslehre und anderen Dingen, vielleicht auch in exegetischen Dingen, wie wir gestern gemacht haben, in Fragen wie Mann und Frau, Schriftverständnis, Führung, gerät man schnell an Grenzen. Ich weiß es und ich leide darunter sehr, obwohl ich versuche, nicht allzu dumm zu sein in diesen Dingen. Ich gebe mir Mühe, dass es mich nicht allzu sehr irritiert, wenn ich immer wieder an meine eigene Dummheit stoße. Dietrich Bonhoeffer hat zum Dummsein etwas Kurzes und Knackiges geschrieben. Es hat mich sehr befruchtet und als wir den Artikel zu zweit gelesen haben, war es ein Highlight unserer Zweierschaft. Jesus hat also unser Bibelwort gesagt, selig sind die Friedensstifter, selig sind die Friedfertigen und er hat es für mich als Gott gesagt. Wenn wir ihn kleiner machen, dann machen wir auch dieses Wort kleiner. Aber bei dieser Gesamtlegitimation, bei diesem Sprechernachweis, da will ich sein Wort hochhalten. Wie sind diese beiden Seligpreisungen eingebunden? Schauen wir nach vorn, Matthäus 5, Vers 8. Selig sind die, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Dahinter Matthäus 5, Vers 10. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr. Das ist der Rahmen. Oder besser, zwei Leitplanken. Die eine Leitplanke ist das reine Herz, die andere das Leiden. Bleibe ich kurz beim reinen Herz. Friedfertig sein, Frieden stiften mit reinem Herzen. Das ist etwas, was ein bisschen so kitzelt. Das reine Herz hat ja nichts mit dem vorlauten Herz zu tun. Und dass da viel begraben ist bei diesem reinen Herz, sehen wir, wenn wir in viel ältere Texte schauen als ins Matthäus-Evangelium. Der Psalmist schreibt schon, erfahre und prüfe, wie ich es meine, gib mir ein neues, ein reines Herz. Und heute in unserer Gemeinde haben sich auch schon viele Herzen geäußert, haben sich Luft verschafft. Manchmal offenkundig, manchmal mehr so hinten herum. An den Früchten kann man dieses reine Herz auch erkennen. Dann kann man auch mal prüfen, Selbstdarstellung, Herrschaftswillen. Angebliche Friedensstifter, die wissen, wo es lang geht, gibt es überall, auch in frommen Kreisen. Zweite Leitplanke: um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Da gibt es einen Zusammenhang. Der Text ist in diesen beiden Leitplanken. Der schon zitierte Bonhoeffer war ein friedfertiger Friedensstifter, da gibt es für mich keine Frage. Aber die allermeisten Zeitgenossen haben ihn genau so nicht wahrgenommen. Deswegen hat es zum Todesurteil gereicht und bei Jesus war es auch nicht anders. Der war friedfertiger Friedensstifter und es hat gereicht, ihn als Querulanten ans Kreuz zu nageln. Kürzlich habe ich eine Lutherbiografie gelesen, ich wusste es gar nicht. Der hat gelitten darunter wie ein Hund, dass man ihn nicht verbrannt hat. Ich habe immer gedacht, er will reformieren. Nee, da wollte er eigentlich für seinen Glauben sterben. Soweit will ich hier eigentlich jetzt nicht denken. Ich will es herunterbrechen und nicht vom Tod reden. Aber friedfertige Friedensstifter haben eines gemeinsam. Sie sollten leidensfähig sein. An der Stelle noch ein kleiner Seitengedanke. Zufriedenheit und Friedfertigkeit hängen zusammen. Wer mit sich selber unzufrieden ist, mit sich selber immer im Clinch liegt, dem gilt dieses Wort ja auch. Friedfertig sein. Bereinig diese Dinge, dass der Frieden wieder in dein Herz einziehen kann. Wir haben also zwei Leitplanken für unser Wort. Die friedfertigen Friedensstifter, die hocken also zwischen denen, die reines Herzen sind und die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Da haben wir noch dieses eine Wort aus dem Urtext als Extrafolie. Ereno poiai, ist egal, es geht ums dritte Wort in der zweiten Linie. Das ist eine Partizipialkonstruktion, ein Mittelwort. Etwas, was man gerne ein bisschen übersieht, und die Prediger gehen da dem Ding auch manchmal aus dem Weg. Es heißt Mittelwort, was da ist. Mittelwörter verbinden Adjektiv und Verb. Ein gehender Mann. Was tut er? Er geht. Wie ist er? Er ist gehend. Und so ist es mit den Friedensmenschen auch. Die stiften nicht nur und sind wild aktiv, sondern ihr Zustand ist auch so, friedfertig zu sein. Deswegen habe ich die beiden Wörter versucht zusammenzuhalten, um das Mittelwort deutlich zu machen. Die Übersetzer, die haben immer die eine Hälfte unterschlagen, weil sie das Mittelwort nicht in den Griff gekriegt haben. Friedfertige Friedensstifter. Darum geht's. Wenn wir dieses Mittelwort im Auge behalten, dann haben wir Jesu Wort verstanden. Da gehört ein Mittelwort hin. Weder das eine noch das andere so isoliert. Und weil wir das schon oft so gemacht haben und die Friedfertigen und die Friedensstifter so arg im Hinterkopf schon haben, haben wir da unsere Vorentscheidungen getroffen. Was muss ich jetzt dem Friedfertigen und was muss ich jetzt an der Stelle dem Friedensstifter sagen? Dem Aktiven und dem Passiven. Den Friedfertigen, denen muss ich so sagen, auf ihr Friedfertigen, bewegt euch. Tut was, seid aktiv, stiftet Frieden. Eure Zurückgezogenheit, euer Wegducken kann sich nicht auf diese Bibelstelle berufen. Dann haben wir die anderen, diese Aktiven. Denen muss man sagen, hey, ihr Friedensstifter, macht mal ein bisschen langsam. Seid nicht zu aktiv. Ihr müsst nicht jeden Satz, der von der Kanzel kommt, mit eurer Körpersprache unterstützen. Ich denke, ich kann diesen Part damit abhaken. Alle haben verstanden, um was es geht. Es wird ja eingeleitet, dieses Wort, mit dem Begriff selig sein. Ja, was ist selig? habe ein kleines Beispiel am Freitag erlebt. Ich hatte eine Einladung, essen zu gehen, ein Highlight des Lebens oder so, der Woche zumindest, wenn man zum Essen eingeladen wird. Jetzt waren meine ganzen Gedanken immer bei der Predigt und da musst ein bisschen mehr und da musst ein bisschen weniger und du musst dich entspannen, du musst locker bleiben. Dann bin ich nachmittags in meine Werkstatt und habe geschreinert. Habe also da Türen zugesägt für eine völlig selbstgebaute Küche und wie das Abwasser und die Dichtung hat geklemmt und neue Säge und wenn ich sauer säge, dann bleibt so viel Abfall. Und dann ist der Einladende gekommen, fährt an mir vorbei und hupt und ich war selig, ich war ganz weit weg. Ich war beim Schreinern, ganz weit weg, aber selig. Ich denke, dass dieser ganz kleine Bezug auch wirklich gemeint ist, selig zu sein, vergessen zu sein, in Gott selig zu sein, vielleicht auch bei etwas Menschlichem selig zu sein, abgerückt zu sein, weg zu sein. Das ist selig sein. Jetzt von dieser ganz individuellen Sache mal ein bisschen weg und ich will dieses Frieden stiften und friedfertig sein, ein bisschen überhöhen und ein paar Sätze zum Gesellschaftlichen sagen. Was bedeutet friedfertig sein, Frieden stiften in ganz anderem Rahmen? Zwei Kreise habe ich mir da vorgestellt. Einen gesellschaftsethischen und einen individualethischen. Das sind Untergruppen von einem sozialethischen Bereich der Friedfertigkeit und des Friedensstiftens. Weniger abgehoben, etwas praktischer heißt das. Ich denke an jene Christen, die Sklaverei abgeschafft haben. Ich denke an Bethel mit dem Blick auf die Behinderten. Ich denke an den Pfarrer, der unsere Gefängnisse so beeinflusst hat, wie wir sie jetzt haben. Vorher waren das ganz andere Verwahranstalten. Das ist Werk frommer Christen. Ich denke an jene, Daniel Rentschler war hier, die immer noch gegen Sklaverei und Prostitution kämpfen. Ich denke an jene, die sprachlos werden, wenn sie hören, Brot für die Welt, die Wurst bleibt hier. Da kann man sprachlos werden. Ich denke an jene Christen, die dem DHL-Fahrer noch schnell einen Euro mitgeben, weil sie wissen, mit jedem Tag seines Lebens fährt er seiner Altersarmut entgegen. Das ist der sozialethische Bereich, die Dimension unseres Herrenwortes. Aber ich möchte an der Stelle mein Vordenken einstellen und euch eine Aufgabe geben. Die lautet: Wie kann ich Frieden stiften? Wie kann ich friedfertig bleiben? Zu Hause, in der Familie, in der Gemeinde, in der Welt. Setzt euch damit mal auseinander. Fertigt eine To-Do-Liste, wobei man To-Do mit O schreibt, nicht mit U. Ich hoffe, ihr habt den Gag verstanden. Friedfertig sein kann man daran erkennen, wenn die Garageneinfahrt durch einen Falschparker eingeschränkt wird, nicht durch die ausrutschende Hand. Manchmal kann man friedfertig sein sogar gar nicht erkennen. Zum Beispiel bei dem Satz: Das geschieht dem Recht. Da mag eine gute Urteilskraft damit verbunden sein. Aber wir kennen ja unser Inneres. Wir wissen, da kann auch viel Arroganz, viel Überheblichkeit, Hochmut dahinter stecken. Da ist auch kein Platz bei diesem Friedfertigen. Wenn ich den sehe, geht mir das Messer in der Tasche auf. Da ist schon viel vorgefallen. Aber ich weiß, dass jeder diesen Satz schon mal gedacht hat. Mit diesem Frieden halten wollen und Frieden irgendwann mal gar nicht mehr einhalten können, haben wir ja kürzlich die Predigt von Erich gehabt, der versucht hat, da bisschen was zu zeigen. Was ist, wenn ein extrovertierter Christ und ein introvertierter Christ gemeinsam zum Gottesdienst gehen? Da fängt es bei der Begrüßung an. Der Extrovertierte, der schon ganz viel Schwung in seinem Körper spürt, weil er eben so ist. Ja, hallo, mein lieber Freund, toll, dich zu begrüßen. Der Introvertierte, der hat sich in den Gottesdienst geschleppt. Der Kaffee wirkt noch nicht so richtig. Blutdruck und Kreislauf sind noch unten. Und jetzt soll er sich diesem überschwänglichen Gruß anschließen. Freunde, ihr seid beide Christen. Und der eine braucht es dem anderen nicht abzusprechen, bloß deswegen, weil der Charakter so verschieden ist. Aber was geschieht bei dem Extrovertierten? Es könnte gut sein, dass der vergessen hat, dass das auch ein Christ ist. Der Extrovertierte könnte denken, der hat was gegen mich. Der grüßt gar nicht so freundlich, wie ich mir das vorstelle. Der Introvertierte wird denken, was ist das für ein gefühlloser Mensch? Ja, merkt der nicht, wie müde ich noch bin? Der kann sich doch ein bisschen zurückhalten heute Morgen. Und dann geht die Geschwisterschaft verloren, eigentlich wegen gar nichts. Ich habe ein kleines Spiel am letzten Donnerstag erlebt. Und zwar gehöre ich bei der Polizei zu den Menschen, die Betreuung machen sollen und Konfliktberatung. Und wir hatten jetzt eine Weiterbildungsveranstaltung zum Thema Betreuung. Und der Seminarleiter verteilt zum Schluss so ganz verschiedene Kärtchen, verschiedene Farben. Und da sollen wir draufschreiben, auf das Blaue, welche Menschen wir lieben. Frau, Sohn, Tochter. Gut. Dann haben wir ein gelbes Kärtchen. Da soll man draufschreiben, was wir an unserem irdischen Gut so lieben. Soll ich mein Motorrad nehmen? So ein Leichtflugzeug wäre was. Aber ich habe keins. Ich nehme was, was ich schon habe. Nee, ich nehme eigentlich gar nichts. Das ganze Material da. Ich mache mal ein Fragezeichen. Jetzt kriegt ihr noch ein rotes Kärtchen. Da schreibt ihr drauf, welche Krankheit, wenn ihr euch eine raussuchen müsstet, vielleicht noch erträglich wäre. Also ein Schnupfen gilt natürlich nicht, soll ein bisschen mehr sein. Dann kriegt ihr noch ein Kärtchen, da könnt ihr draufschreiben, wenn ihr einen Unfall habt, welches Gliedmaß vielleicht verloren gehen sollte. Das linke Bein, die rechte Hand. So, und jetzt bildet mal Zweiergruppen und erklärt euch gegenseitig, warum ihr was geschrieben habt und versucht eine Hierarchie zu machen. Was ist jetzt das Allerschlimmste? Der Verlust der Frau, Verlust der Kinder. Doch was Materielles, eine gesundheitliche Einschränkung. Und dann komme ich an euren Tischen vorbei, sagt der Seminarleiter, und nehme euch was weg. Ihr dürft nicht zucken und nicht zappeln, ihr werdet sehen, was passiert. Dann sitzen wir da, meine Gesprächspartnerin erklärt mir soeben, dass sie nicht weiß, wie sie jetzt mit den Kindern umgehen soll, weil ihr zweiter Lebenspartner sich auch von ihr trennen will. Und das versteht sie, aber der Umgang mit den Kindern, der ist noch offen und es muss jetzt diskutiert und das ist ganz schlimm. Und dann kommt die Hand des Seminarleiters, reißt ein paar Zettel vom Tisch, zerknüllt sie und steckt sie in die Tasche. Wir dürfen ja nichts sagen, wir dürfen nicht zucken, also sagen wir nichts, zucken nicht. Das Spiel ist zu Ende. Und dann die Frage vom Seminarleiter, was hast du gespürt, als dir das und das weggenommen wurde? Alle geben ihre Auskunft. Und dann sagt er, seht, wenn ihr so leidet, bloß weil etwas wegbricht, dann seid ihr für euren Job als Konfliktberater völlig ungeeignet. Das muss man wirken lassen. Und sich seine eigenen lieben Kärtchen, die auf gar keinen Fall verloren gehen dürfen, Revue passieren lassen. Und es war eine weltliche Veranstaltung. Jetzt muss ich gucken, wo es im Text weitergeht. Zurück zum Predigttext, den Urtext nochmal. Sie werden Gottes Kinder genannt werden. Da geht es um ein ganz kleines Wörtchen. Kinder, Wir haben uns überhaupt nicht daran gestoßen, dass diese Friedfertigen und Friedensstiftenden keine Kinder sind. Das steht so nicht im Text. Im Text steht Gottes Söhne. Hyoi, Plural von Hyos. Denken wir kurz zurück an Jesus, wenn wir aus ihm ein Gotteskind machen, weil wir in der Tradition dieser Übersetzung einen großen Fehler gemacht haben. Das geht nicht. Und umgekehrt ist es uns leicht gefallen, aus dem Hyos ein Kind Gottes zu machen. Da sind wir nochmal an der Dimension, von der ich gesprochen habe, die wir gestern nicht im Seminar hatten. Was geschieht eigentlich, wenn übersetzt wird? Wie viel Theologie wir da schon in den Urtext hinein verbraten? Wie viel Theologie müssen wir uns von diesen Vordenkern gefallen lassen? Keine Sorge, ich fordere niemanden auf, Griechisch zu lernen. Vielleicht war es ein Fehler, es gemacht zu haben, ich weiß es nicht. Wir dürfen mit viel Vertrauen diesen Übersetzern begegnen. Und allgemein ist dieses Vertrauen eine ganz wesentliche Sache zum Umgang miteinander. Vertrauen haben, Vertrauen schaffen, vertrauenswürdig sein, glauben können. Wenn man, ich sage es mal ganz heftig, so versaut ist, dass man nicht mehr vertrauen kann, funktioniert gar nichts mehr. Ich kann noch nicht mal einen Motorradausflug machen, weil ich ja nicht weiß, ob der rechts vor links einhält und so weiter und so weiter. Wir sind auf Vertrauen zutiefst angewiesen. Steht gar nicht in meinem Konzept, sehe ich gerade. Ja. Kinder Gottes werden sie genannt, diese Friedfertigen und Friedensstifter. Kinder Gottes. Solche Charaktere müssen eine Bezeichnung bekommen. Da kommt also so ein Kind auf die Welt, 3160 Gramm, 52 Zentimeter. Namen, damit man es greifen kann, dieses Etwas. Und wenn da Friedensstifter unterwegs sind, friedfertig sind, dann müssen die Namen haben. Gottes Kinder. An der Stelle bitte nicht das reine Herz vergessen. Ihr habt es bestimmt gemerkt, dass mir die Unruhe in der Gemeinde zu schaffen macht. Und dass mir Frieden stiften und friedfertig sein sehr am Herzen liegen. Ich habe noch vom Vertrauen gesprochen. Ich denke, es ist richtig, wenn manche Leute in diesen Schwierigkeiten müde werden und die individuelle Lösung suchen und sagen, der Sonntagmorgen muss eine Veranstaltung sein, Friede, Freude, Eierkuchen, ganz flach. Ich verstehe diese Menschen. Manchmal sind die Gründe, die mir da vorgetragen wurden, nicht ganz die meinen und ich würde die Gründe höher aufhängen wollen. Das ist nicht das Thema. Sondern das Thema ist, wie gehe ich damit um? Dass manch Sonntag oder auch sonst manche Veranstaltung nicht in die Kategorie Friede, Freude, Eierkuchen gehört. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ich denke, dass vieles angestoßen ist. Aber glaubt mir, ich bin intelligent genug zu sehen, wo überall noch Fußangeln sind, Stolperschnüre, Unsichtbare oder Sichtbare. Ich kann das so deswegen alles nicht einfach nur stehen lassen. Wisst ihr, in den dürren Zeiten, da muss man manchmal wegschauen. ich habe hinten in die Bibel hineingeschaut. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Das Meer war nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, herabfahren, bereitet wie eine Braut, eine geschmückte Braut ihrem Bräutigam. Gott selbst wird dann bei ihnen wohnen, nicht jetzt. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das muss Kraft geben. Kraft für all die offenkundig gewordenen Probleme. Und diese Aussicht ist mir ein ausreichender Trost im Hier und Heute. Und soll es auch im Sterben sein. Das walte Gott.